Ich komme zu meinem dritten Teil. Wie tut man da, wenn man das Gottesgerücht wachhalten möchte? Was bedeutet denn das? Vorweg vielleicht eine grundsätzliche Bemerkung noch, warum ich so defensiv formuliere. Man könnte sagen, naja, wenn man nur vom Gottesgerücht spricht, wo fehlt da oder wo ist da das Bekenntnis? Fehlt da nicht die Überzeugung? Mir ist es defensiver lieber. Und ich weiß um die Kraft, die das Messias-Geheimnis im Markus-Evangelium entfaltet. Dort, wo Jesus seinen Jüngern immer wieder den Tipp gibt, sagt es nicht weiter. Wir wissen alle, dort, wo ich sage, bitte auf keinen Fall weiter sagen, machen gewisse Dinge die Runde. Wie tut man da? Ich gebe 7 Bereiche als Ansatzpunkte, wobei ich jetzt nicht davon ausgehe, dass man jetzt 1 bis 7 durcharbeitet und abarbeitet, sondern ich gehe davon aus, dass man sich für sich selber einen Ansatzpunkt sucht, wo man sagt, das ist mein Zugang, da möchte ich ansetzen. Ein erster Punkt, eine erste Überlegung: Mut zum Augenmaß. Meine Frage ist, ob wir manchmal zu viel verlangen von unseren Kolleginnen und Kollegen. Die Antwort ist darauf nicht einfach. Ich merke jedenfalls, dass es welche gibt, die unter dem hohen Anspruch katholischer Bildungseinrichtungen leiden und das Gefühl haben, sie könnten es niemandem recht machen. Es sind übrigens gar nicht so selten die sehr engagierten Kolleginnen und Kollegen, die dieses Gefühl haben. Ich weiß auch um jene, die es sich in katholischen Bildungseinrichtungen ganz gemütlich einrichten. Und die Bandbreite zwischen beiden Gruppen ist doch relativ groß, meiner Erfahrung nach. Aber bleiben wir beim springenden Punkt. Was heißt Augenmaß? Frère Rocher hat den schönen Satz geprägt: Lebe das, was du vom Evangelium verstanden hast, und sei es noch so wenig, aber das lebe. Es kommt nicht darauf an, dass wir perfekt sind, wortgewaltig, dass wir alles vermitteln können, dass wir alles verstanden haben, sondern es geht darum, dass wir einen Ansatzpunkt finden, wo wir unser Schulprofil leben und umsetzen. Und jeder Beitrag, sei er noch so klein, ist wichtig zum Gelingen des Ganzen. Ich greife in dem Zusammenhang auf einen Gedanken des Zweiten Vatikanischen Konzils zurück, wo es in der Erklärung Nostra Aetate über die nichtchristlichen Religionen heißt, im Artikel 2 Absatz 3, ich zitiere: Die katholische Kirche lehnt nichts von all dem ab, was in den verschiedenen Religionen wahr und heilig ist. Mit aufrichtigem Ernst betrachtet sie jene Handlungs- und Lebensweisen, jene Vorschriften und Lehren, die zwar in manchen von dem abweichen, was sie selber für wahr hält und lehrt, doch nicht selten einen Strahl jener Wahrheit erkennen lassen, die alle Menschen erleuchtet. Hier wird nicht herumgenörgelt, was an den anderen nicht passt, was nicht perfekt ist. Hier wird nicht kritisiert oder etwas abgelehnt. Hier wird nicht der Mangel beklagt, sondern das gewürdigt, was gut ist und was verbindet. Und diese Denkfigur von Nostra Aetate ließe sich auch, glaube ich, auf viele andere Bereiche anwenden. Man muss das Ideal der christlichen Ehe nicht aufgeben, kann aber wertschätzen und würdigen, wenn jemand nach einer enttäuschenden Beziehung mit viel Engagement eine neue Beziehung aufbaut. Man muss das Ideal der christlichen Ehe nicht aufgeben und kann doch würdigen, was an wertschätzendem, fürsorglichen, liebenden Umgang bei gleichgeschlechtlichen Partnern da ist. Man braucht das Bildungsideal, das man vertritt, nicht aufgeben und kann doch wertschätzen, was an anderen Ansätzen gut ist. Man braucht kein blühender Verehrer und Verfechter der Gesamtschule sein, aber man kann schätzen, was an Versuch der Bildungsgerechtigkeit in diesem Ansatz drinnen ist. Man muss nicht Theologie studiert haben, man muss kein Meister sein im Formulieren von Gebeten und Fürbitten, aber sein kleines Thema, wo man ansetzt und das Schulprofil entwickelt, das sollte man finden. Übrigens, meine Frage ist an Lehrer in Privatschulen nicht, ob sie sich im Schulprofil identifizieren oder ob sie dem zustimmen. Das ist leicht möglich. Die Frage müsste vielmehr lauten, was leistest du zu diesem Schulprofil? Was trägst du bei, dass dieses Schulprofil lebendig wird und sei es noch so wenig? Um zu verdeutlichen, was ich meine, erzähle ich eine meiner beiden Lieblingsstellen aus dem Neuen Testament. Das ist diese Geschichte vom Seemann, die allen bekannt ist. Und obwohl die Gleichnisse eigentlich sehr prägnant, sehr kurz und auf den Punkt hin formulieren und man hat fast das Gefühl, als Germanist, da hat jemand versucht, jedes unnötige Wort noch zu streichen, ist dieses Gleichnis vom Seemann eines, wo unendlich lang, kommt mir vor, erzählt wird, was alles schief geht. Also ein Teil des Samens fällt auf den steinigen Boden, ein Teil des Samens wird gleich von den Vögeln aufgepickt und als tolles Mittagsmahl verspeist. Dann kommt auch noch die Sonne und was gut war, verdorrt und der Same kann nicht keimen. Ja, und dort, wo ein bisschen was aufgeht, sind die Dornen da und das Gestrüpp und es geht auch schief. Also, es ist zum Verzweifeln. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe zuerst von diesem innerkirchlichen Bild gesprochen, es wird jetzt schlechter. Manchmal habe ich das Gefühl, manche würden das Gleichnis nur bis hierher lesen und überlesen die Schlusspointe. Nämlich, obwohl so viel schief geht, bringt dieser Same reiche Frucht. Und diese Grundbotschaft, dein Beitrag ist wertvoll, egal an welchem Ort du in der Schule stehst, dieser Beitrag ist wichtig und diese Grundhaltung sollten wir vermitteln. Daran anschließend und zum Teil überlappend der Gedanke, Mut zur gemeinsamen Verantwortung. Wo nicht das Ich als das Größte im Vordergrund steht, sondern wo wir gemeinsam unsere Aufgabe wahrnehmen. Und ich bin überzeugt, wie gesagt, dass jeder und jedes Fach vor allem einen Beitrag zum Schulprofil leisten kann. Auch dazu eine Geschichte von einer Kollegin, die Turnen unterrichtet und die ein Mädchen betreut hat, das ungeheure Scheu vor dem Wasser hatte. Dazu kam dann auch noch die Angst, ausgelacht zu werden. Wir kennen das. Das Mädchen konnte nicht schwimmen oder zumindest nicht anständig. Und auch die Eltern hatten uns schon vorgewarnt und haben gesagt, also das wird wahrscheinlich nichts mehr werden mit der Tochter. Und die Eltern haben dann zu psychologisieren angefangen und von einem Geburtstrauma gesprochen, dass man da aufarbeiten müsste und so weiter. Und die Situation war tatsächlich nicht einfach, weil die Klasse nicht einfach war und auch als zweite Lehrerin in der Gruppe eine Kollegin, die ich sehr schätze, aber die eher leistungsorientiert war und die schwer verstehen hat können, dass eine Schülerin so buckstarrig ist und nicht schwimmt. Es sind dann auch noch Elternanfragen, das war jetzt richtig formuliert, gekommen. Und ich habe dann diesen Unterricht besucht und habe mir da aus sicherer Distanz ein bisschen angeschaut, wie dort gearbeitet wird. Und habe gesehen, wie sich dieses Mädchen unter Betreuung einer einzelnen Lehrerin so am Beckenrand entlang tastet, immer wieder zur Lehrerin schaut und dann wieder ein paar Tempi macht und schwimmt. Ich kürze das ab, zu Semester war die Schülerin bei der Gruppe dabei. Und mir ist diese Geschichte auch erst eingefallen bei der Vorbereitung auf dieses Referat, Ich glaube aber, dass diese Lehrerin für das Schulprofil mehr geleistet hat als manche schöne Präsentation am Tag der offenen Tür. Und der Lehrerin wäre auch nie eingefallen, diese ihre Arbeit im Zusammenhang mit dem Schulprofil zu sehen. Ich glaube aber, dass es eine Umsetzung des Schulprofils ist, was hier passiert ist und ein Beitrag, der selbst in einem Fach wie Turnen, wo man vielleicht nicht als erstes dran denkt, ein ganz wichtiger ist. Ich halte also, um es auf den Punkt zu bringen, wenig davon, einen besonders katholischen Unterricht zu machen. Noch deutlicher, ich rate davon ab. Und zwar deshalb, weil dort dann die Gefahr besteht, dass etwas aufgesetzt ist, nicht authentisch ist. Aber ich lade dazu ein, den eigenen Unterricht auf dem Hintergrund des Schulprofils zu reflektieren. Und da gibt es vielfältige Ansatzpunkte. Es könnte für einen Biologen einmal ein Thema sein, ob er nur von der Natur spricht oder ob ihm auch einmal das Wort Schöpfung über die Lippen kommt. Oder es könnte für einen Philosophielehrer bei der Darstellung der Religionskritik auch einmal ein Thema sein, ob er es bei der Projektionstheorie Feuerbachs bewenden lässt und seiner Behauptung, Gott könne nicht existieren, wenn man sich ihn wünscht, oder ob auch die Kritik der Kritik dort einen Platz hat und die Idee, dass etwas durchaus auch existieren könnte, nur auch wenn man es sich wünscht. Und so glaube ich, dass es viele Fächer gibt und viele Gelegenheiten gibt, am eigenen Schulprofil anzudocken. Ich komme zu einem weiteren Beispiel, zum Geschichteunterricht. Das Christentum ist die unbekannteste Religion der westlichen Welt. Das ist nicht von mir, sondern das ist der Einleitungssatz von Manfred Lütz in seinem kürzlich erschienenen Buch Der Skandal der Skandale, die geheime Geschichte des Christentums. Und er vertritt darin die These, dass die historischen Falschinformationen über das Christentum, die nach wie vor verbreitet werden, dieses in seinem Kern nachhaltig erschüttert und, Zitat, absolut unglaubwürdig macht. Gegen diese These, so führt er dann weiter aus, Zitat, spricht nicht, dass man öffentlich Papst Franziskus schätzt und Mutter Teresa verehrt. Man schätzt und verehrt sie nicht wegen, sondern trotz der Tatsache, dass sie Christen sind. Man nimmt es ihnen sozusagen nicht übel. Doch den christlichen Glauben, die Geschichte der christlichen Kirchen, das Christentum selbst, hält man bestenfalls für peinlich. In intellektuellen Debatten gilt ein christliches Bekenntnis gewöhnlich unausgesprochen als indiskutabel. Der Ausdruck Fundamentalismus, so Lütz, hat sich nicht nur für fanatische Gläubige eingebürgert, sondern gilt inzwischen jedem religiösen, jedem christlichen Bekenntnis, das Religion nicht nur religionswissenschaftlich beschreibt, sondern auch für wahr hält. Das ist das Ende des realen Christentums als kulturprägende Kraft. Wer Manfred Lütz kennt, weiß von seinen früheren Büchern, dass er also sehr süffig, manchmal vielleicht sogar eine Spur zu populistisch formuliert. Aber seine Thesen stützen sich auf Arnold Angenent, auf das Buch Toleranz und Gewalt, ein 800-Seiten-Schmöcker, den ich jedem Historiker zur Lektüre empfehle. Dort stellt er mit reichem wissenschaftlichen Apparat sehr gründlich, sehr differenziert so die klassischen Klischees der Kirchengeschichte vor. Von der Inquisition über Menschenrechte bis hin zur Frauenfrage. Was meine ich? Ich habe als Matura-Vorsitzender an katholischen Schulen immer wieder erlebt, aber nicht nur dort, dass man bei manchen Themen sich besonders modern, besonders aufgeschlossen, besonders kritisch geben wollte. Und dahinter hat sich oft eine sehr klischeehafte Darstellung der Geschichte verborgen. Wer sich gründlich zum Beispiel mit Inquisition auseinandersetzt oder mit Hexenverbrennungen, der wird kein Jota von dem wegnehmen können, was hier verbrochen wurde. Er wird es auch nicht relativieren können, aber er wird einen neuen zusätzlichen Blick bekommen, der umfassender ist als das, was landläufig so transportiert wird. Um es deutlich zu sagen, ich erwarte von einem Historiker nicht, dass er jetzt besonders katholisch unterrichtet oder einen besonders katholischen Blickwinkel einnimmt. Aber gerade bei diesen sensiblen Fragen einmal genau hinzuschauen, wie ist denn der derzeitige Stand der Forschung, der kann einen Qualitätssprung im Geschichtenunterricht bedeuten. Und ich sage das nur an diesem einen Beispiel. Ein dritter Bereich. Mut zum Gang an die Grenzen des Sagbaren. Für manche Dinge fehlen uns offen gestanden die Worte. Wir überlegen dann bei manchen Dingen, soll ich das jetzt überhaupt anreden oder nicht? Und schweigen dann manchmal. Ich plädiere für Offenheit. Und ich plädiere dafür, auch den Glauben, auch unseren eigenen, ins Gespräch zu bringen. Auch wenn das immer wieder ziemlich hoppertatschert umkommt. Aber eine Sprache zu finden, in der wir uns ausdrücken, wo wir uns verständlich machen können, wo auch unsere innere Sehnsucht vorkommt, das halte ich für ganz wichtig. Und die Sprachnot ist heute größer, als das rundum vernehmbare Gequassel es vermuten lässt. Die Sprache zu schulen, und das sage ich jetzt nicht nur als Germanist, ist eine zutiefst christliche Aufgabe. Wie drücke ich Anerkennung aus ohne Lobhudelei? Wie kann ich Verbundenheit ausdrücken, ohne mich anzubiedern? Wie Kritik ohne Kränkung? Wie zeige ich Zuneigung, ohne mich gleich verdächtig zu machen? Diesen zwischenmenschlichen Bereich zu fördern, und da war die MeToo-Debatte kein großer Segen, sage ich in Klammer kritisch dazu, das halte ich für eine ganz wichtige christliche Aufgabe, auch die Sprache zu schulen, Orte zu finden, wo wir diese Dinge auch verhandeln können und wo wir gemeinsam um den richtigen Ausdruck ringen. In der vorletzten Ausgabe der Zeit war ein für mich sehr interessanter Artikel drinnen von Verena Friederike Hasel, die dieses Thema anspricht. Wie reden wir mit unseren Kindern über unseren Glauben? Ja, dazu nur, man vergesse nicht, wie der Akkustand ausschaut. Zurück zur Zeit. Dort sagt die Journalistin, ich glaube nicht an Gott. Als Kind wurde ich weder getauft noch konfirmiert. Nun ist geschehen, was ich nie für möglich gehalten habe. Meine Kinder glauben an Engel. Sie glauben an Wiedersehen nach dem Tod. Sie glauben, dass Gott auf sie aufpasst. Neurotisch kommen sie mir nicht vor. Eher fröhlich und unbefangen. Nach der Geburt unserer kleinsten Tochter spielten die beiden Älteren begeistert Maria, Josef und das kleine Jesusbaby mit ihr. Ich halte das für eine gute Gelegenheit, mit Kindern über Gott zu reden. Und Kinder haben oft eine entwaffnende, direkte, offene, erfrischende Form, das Religiöse ins Gespräch zu bringen. Ich glaube, dass wir von Kindern lernen können. Schauen Sie sich, wenn Sie Interesse haben, diesen Artikel noch an. Meine Frage ist, wie kann man substanziell, glaubwürdig, lebensnahe von Religion reden? Und wie bleiben wir anschlussfähig an die Zeit, verständlich und zugänglich? Und welches Sensorium braucht es da? Ich nehme hier Anleihen bei der Literatur und Anleihen bei Anna Mitkutsch und ihrem aus meiner Sicht phänomenalen Essay Die Grenzen der Sprache, wo sie sagt, die Dichter haben einen weiten Weg zurückgelegt, seit Gilgamesch aufbrach, um jenseits des Horizonts die Unsterblichkeit zu suchen und den Tod zu besiegen. Der Horizont ist für sie ein Schlüsselbegriff und sie entwickelt diesen Horizont auch anhand der Malerei und greift zurück auf Bilder von Caspar David Friedrich, den ich als Mensch, der der Romantik sehr verbunden ist, auch sehr, sehr schätze. Und stellt einmal diese beiden Bilder Abtei im Eichwald und Mönch am Meer vor. Beide Bilder kommen biografisch von Caspar David Friedrich aus demselben Umfeld. Beide Bilder haben einen religiösen Kontext, das möchte ich jetzt nicht näher ausführen. Man sieht es jetzt auch relativ schlecht, aber ich erläutere es. Das Größte ist das Licht, ist der Horizont, der Übergang zwischen Land und dieser Mönch am Meer, der eigentlich mehr Licht bekommt, als es den natürlichen Verhältnissen entsprechen würde. Das Bild steht für mich stellvertretend dafür, wie sehr die Romantiker den Blick über den Horizont hinaus gepflegt haben, sei es in der bildenden Kunst, sei es auch in der Literatur. Die Klassik hat dann in der Synthese von Sturm und Drang und Vernunftorientierung der Aufklärung versucht, das in Ausgewogenheit zu bringen, und die Romantiker ihrerseits waren mit dieser Ausgewogenheit nicht zufrieden und haben nach weiterer Entgrenzung gesucht, nach dem, was sich jenseits des Horizonts verbirgt. Im 19. Jahrhundert, Expressionismus, gerät die Perspektive, die für die romantische Malerei noch ganz wichtig war, aus den Fugen. Es gibt keinen klaren Fluchtpunkt mehr. Es geht kreuz und quer. Das, was sich gesellschaftlich abgespielt hat, spiegelt sich in dieser Form der Darstellung. Und wenn man sich modernere Kunst anschaut, dann verschwindet der Horizont vielfach gänzlich. Allerdings, wenn man Minimal Art, Malevich oder andere hernimmt und sich ein bisschen beschäftigt mit dem, was sie künstlerisch ausdrücken wollten, dann merkt man sehr wohl, dass das Grundanliegen geblieben ist. Nämlich sich mit dem auch auseinanderzusetzen, was sich hinter den Dingen verbirgt und was hinter den Dingen sichtbar wird. Und die religiöse Frage ist für die moderne Kunst bei Weitem nicht erledigt. Warum erzähle ich Ihnen das? Oder warum mache ich diesen Exkurs? Ich habe manchmal den Eindruck, in unserer religiösen Sprache sind wir dort, wo die bildende Kunst im Realismus und in der Romantik gestanden ist. Diese Form der Ausdrucksweise und diese Form der Malerei ist uns vertraut und nahe. Bei moderner Kunst kommt oft das Kopfschütteln. Wenn man sich aber näher auseinandersetzt damit, dann kommt man drauf, dass hier ein zeitgemäßer Ausdruck für das vorhanden ist, was ist. Und das wäre mein Anliegen, bei der Ermunterung an die Grenzen zu gehen, danach zu suchen, wie wir das, was uns beschäftigt, das, was wir glauben, in angemessene Worte zu prägen. Ich möchte also hier nicht kunstgeschichtlich etwas erläutern, das ist nicht mein Anliegen und das steht mir auch nicht zu. Aber es als Metapher, als Bild zu verwenden, was für uns prägend, wichtig, hilfreich, zukunftsträchtig sein könnte, das möchte ich vermitteln. Und ich glaube, dass es Ansatzpunkte gibt, auch in Bereichen, wo wir es fürs Erste nicht vermuten. Beispiel, die Soziologen haben keinen besonderen Ruf, besonders religionsaffin zu sein. Hartmut Rosa hat jetzt nach seinem ersten großen Buch Beschleunigung ein Nachfolgebuch vorgelegt, Resonanz. Hartmut Rosa kommt aus einem ostdeutschen, eher atheistisch geprägten Umfeld und hat über die Liebe zur Orgel, zur Kirchenmusik gefunden und zu einer evangelischen Gemeinde. Und auch zu einem Sensorium für die religiöse Frage. Und was er in Resonanz beschreibt, ist nicht nur die horizontale Wechselwirkung, die es innerhalb unserer Gesellschaft gibt, sondern er hat auch die Verbindung von oben und unten als Resonanzraum in diesem Buch beschrieben. Es gibt mittlerweile auch Überlegungen, das Kompetenzmodell das uns ja in der Bildungsdiskussion jetzt intensiv beschäftigt, das auch weiterzuentwickeln im Hinblick auf ein Resonanzmodell. Ich halte das für einen pädagogisch sehr interessanten Ansatz, weil wir wissen, dass dieses Kompetenzmodell, vor allem wenn man den Kompetenzbegriff eng interpretiert, doch beträchtliche Schwächen hat. Ein vierter Bereich. Machen wir den Unglauben in uns zu einem Freund. Zitat Thomas Hallig, den ich sehr schätze. Ich lade dazu ein, von den Sicherheiten Abschied zu nehmen, auch von der Selbstherrlichkeit, vom Brustton der Überzeugung, und ich plädiere für einen ehrlichen Umgang mit dem Zweifel. Ich weiß, er hat einen schlechten Ruf, aber für mich hat er reinigende und befreiende Kraft. Der Zweifel bewahrt uns davor, leichtgläubig zu werden, oberflächlich glaubend zu werden, und er bewahrt uns vor zwei ganz großen theologischen Versuchungen, die es heute gibt. Das eine ist die Versuchung des Fundamentalismus und die andere Versuchung auf der anderen Seite des Spektrums, die Esoterik. Fundamentalismus und Esoterik haben Sicherheit gewonnen. Dort ist der Zweifel kein Thema mehr. Und ich glaube, dass es, wenn wir wirklich ehrlich Glaubende sein wollen, dann müssen wir den Zweifel in unser Glaubensleben integrieren. Und in dem Zusammenhang komme ich zu meiner zweiten Stelle aus der Bibel, meine zweite Lieblingsstelle, das ist die Thomas-Geschichte. Dort finde ich interessant, nicht was drinnen steht in der Geschichte, sondern alles, was nicht drin steht. Sie ist bekannt. Nach der Katastrophe der Kreuzigung verbarrikadieren sich die Jünger. Sie fürchten, dass sie als Nächste aufgeknöpft werden. Ihr Lebenstraum ist zerplatzt. Übrigens, ich sage da nebenbei dazu, mir geht die Geschichte vom Karfreitag zur Osternacht über ein bisschen zu schnell. Da kommt meine Seele nicht mit, wenn ich manchmal das Gefühl habe, man hat keinen Platz oder wenig Ort, die Katastrophe, die Kreuzigung für die Jünger bedeutet, die wirklich zu begreifen. Und in dieser Thomas-Geschichte wird diese Katastrophe spürbar. Und sie schließen sich ein und jetzt erscheint er ihnen. Thomas ist nicht dabei. Und ich finde es ungerecht, dass dem Thomas das Attribut ungläubig angehängt wurde. Er ist nämlich nicht ungläubig, sondern er ist nur, ich sage einmal, ganz modern, rational, und er macht das Naheliegendste, was man in der Situation machen kann, nämlich nachfragen. Also eher die Anfrage müsste an alle anderen Jünger kommen, wie denn die dazu kommen, das so einfach hinzunehmen, dass er jetzt wieder da ist. Oder wie immer man das jetzt versteht. Und dann kommt diese Szene, wo Jesus dem Thomas begegnet, weil er in der Runde wieder dabei ist. Und nach dem Friedensgruß lädt er den Thomas ein und sagt so, schau mal, komm her, greif mir an. Und in dieser Situation ist für mich interessant, was alles nicht dasteht. Was Jesus nicht sagt. Er sagt nicht, jetzt bin ich aber traurig. So gut haben wir uns verstanden und du checkst das immer noch nicht. Ja? Spätestens beim Lazarus hättest du begreifen können, dass da wirklich was dahinter ist, was ich gesagt habe. Ja? Oder alle anderen haben es kapiert, nur du nicht. Sagt er nicht. Er drückt keine Enttäuschung aus, sondern er sagt, komm. Es sagt übrigens auch Thomas nicht sehr viel. Thomas bleibt auch sehr kurz. Das ist eine Qualität der religiösen Sprache, dass sie kurz und prägnant bleibt. Und er sagt dann nur, mein Herr und mein Gott. Und ich glaube, dass man sich Nizäa und Konstantinopel möglicherweise hätte sparen können, wenn man wirklich überdenkt und überlegt, was das heißt, mein Herr und mein Gott. Thomas ist mir ein sehr sympathischer Jünger. Er hat eine Modernität, die hat man vor 2000 Jahren schon gecheckt. Und es war wichtig, genau diese Geschichte in dieser Form zu erzählen, wie man sie erzählt. Michael Köhlmeier formuliert das in seinem Buch der Menschensohn auf seine Weise und sagt, Zitat, der Zweifel ist der gute Lehrer, der aus der leichtfertigen Zuversicht die weise Hoffnung macht. Diese weise Hoffnung wünsche ich uns. Es hat im Zusammenhang mit dem Katholikentag in Leipzig eine Befragung gegeben über Religiosität und Atheismus im ostdeutschen Umfeld. Eine Frau hat darauf geantwortet, auf die Frage, ob sie religiös ist oder nicht. Ich verstehe die Frage nicht. Ich bin weder religiös noch atheistisch, ich bin normal. Bringen wir im Wissen um solche Antworten unseren Glauben ins Gespräch. Und ich glaube auch, dass uns der Zweifel dialogfähig macht, auch mit anderen Religionen, auch mit dem Atheismus. Thomas Nagel, Philosoph, der von sich sagt, es fehle ihm der Sensus Divinitatis, in seinem Buch Geist und Kosmos, warum die materialistische, neodarwinistische Konzeption der Natur so gut wie sicher falsch ist, schreibt er, im Licht dessen, wie wenig wir wirklich von der Welt verstehen, würde ich vor allem die Grenzziehungen für das auswerten werden wollen, was nicht als undenkbar angesehen wird. Da ist aus der Sicht der Philosophie ein weiter Blick offen. Ein fünfter Punkt. Ich ermutige zum Blick in die Dunkelheit, wobei das wieder eine Metapher ist. In Everding, Oberösterreich, hat die Künstlerin Caroline Haider ein Fastentuch gestaltet. Und zwar unter Zuhilfenahme einer astronomischen Aufnahme des Lagunennebels aus den 1920er Jahren. Und wer in den Nachthimmel schaut, der wird als erstes einmal Dunkelheit sehen. Und wer genauer hinschaut, wird dort Dinge entdecken, die einen neuen Kosmos aufmachen, im wahrsten Sinne des Wortes. Übrigens, der Lagunennebel schaut mit modernen Teleskopen fotografiert so aus. Ich meine mit dieser Metapher, wenn man einen dunklen Sternenhimmel vor das Kreuz hängt und dort vor dem Kreuz auch Sterne sichtbar werden, dann könnten da Assoziationen kommen, die weder das Dunkle verschweigen, aber das Dunkle auch nicht stehen lassen als letztes Wort. In dem Zusammenhang ein weiteres Bild. Ich habe durch die Renovierung der Sternwarte zur Astronomie wieder einen gewissen Zugang gefunden. Das ist eine Deep Sky-Aufnahme aus dem Jahr 2012, das mit dem Hubble-Teleskop gemacht wurde. Ich erkläre ein bisschen den Hintergrund. Man hat die dunkelsten Flecken des Universums gesucht und dort bewusst das Teleskop hingerichtet. Hinter diesem Bild stehen in etwa 2000 Einzelaufnahmen, die man dann gestaked hat. Die Fotografen kennen das vielleicht, wo man diese Einzelbilder übereinander legt. Und man hat für diese Bilder eine Gesamtbelichtungszeit von 23 Tagen gebraucht. Und entstanden ist dann dieses Bild. Es zeigt einen Ausschnitt des Universums mit ca. 5500 Galaxien und das Licht, das hier unterwegs ist, ist 13,2 Milliarden Jahre unterwegs gewesen, Lichtjahre unterwegs gewesen. Das heißt, hier ist ein Bild des Universums ungefähr 450 Millionen Jahre nach dem Urknall. Wer in den Himmel schaut, in jeder Bedeutung des Wortes, wird aus dem Staunen nicht herauskommen. Und diesen Sternenhimmel vor ein Kreuz zu hängen, sollte Ermunterung sein, auch die dunklen Seiten anzusprechen. Ich glaube, dass manchmal unterschätzt wird, was unsere Kinder und Jugendlichen auszuhalten haben. Und ich bin froh, dass katholische Schulen Orte sind, wo sie das aufgearbeitet finden oder Hilfe zur Aufarbeitung finden, mit diesen dunklen Seiten auch umzugehen. Ein sechster Punkt: bei allem, was wir tun, selbstkritisch zu bleiben. Eine Lieblingskarikatur von mir, weil sich die Zeit, in der wir leben, nicht aufhalten lässt, auch wenn wir das manchmal wollen. Aber immer auch den Fokus darauf zu richten, was kann ich verbessern und wo habe ich möglicherweise dunkle Flecken. Wir haben der österreichischen Schule viel zu geben. Das Religiöse ins Bild, in die Sprache zu bringen, ist ein großer Dienst. Und weil wir vieles zu geben haben, brauchen wir auch keine Scheu zu haben vor dem Dunklen. Ein letzter Impuls. Ich lade dazu ein, Feste zu feiern. Katholische Schulen haben eine sehr gute Tradition im Hinblick auf eine ausgeprägte Feiertradition. Sei das kleine Dinge, einen kleinen Geburtstag, seien das Schulfeste, seien das Jubiläen. Das Fest hat einen Platz. Und deinen runden Geburtstag zu feiern hat auch einen Platz. Und ich finde es schön, dass es diesen Platz in dieser Gemeinschaft gibt. Hier ein Bild aus der Neugestaltung des Linzer Doms. Ich halte diese Konstellation für sehr bedenkenswert, deshalb habe ich das Bild hergenommen. Man hat die Feierzone in die Mitte des Domes hineingelegt, genau an der Schnittstelle der Vierung, also Schnittstelle von Längs- und Querschnitt, hat man diese Feierzone eingerichtet, aber der geometrische Schnittpunkt bleibt leer. Ambo und Altar sind gewissermaßen nur die Ellipsenbrennpunkte. Aber der eigentliche Ort des Feierns, diese Mitte, bleibt leer. Ich halte das auch für ein Bild, was Feierkultur betrifft, dass es diesen leeren Ort für die Feier braucht, dass es aber auch in der Feier einen Ort der Leere braucht. Ich komme zum Schluss und zu einem letzten Bild. Von Jan Berthaud, Studie für eine Kreuzigung, und ich komme damit auch wieder zu meinem Kernthema zurück. Ich bin heuer im Sommer in Wittenberg, das Bild hängt am Eingang zum Gemeindezentrum, längere Zeit vor diesem Bild gesessen. Es ist ein großes Werk, also sehr breit, sehr imposant, und die Reproduktion gibt nur zum Teil wieder, was man dort sieht. Man kann diese beiden Kreuzigungsfiguren auf der rechten und linken Seite des Triptychons als den rechten und linken Schächer sehen. Man kann das aber auch als Seitenansicht des Gekreuzigten sehen. Am meisten hat mich aber beschäftigt dieser Platz, der in der Mitte leer bleibt. Er nimmt die grau-braunen Schattierungen der beiden Seitenteile in sich auf und spiegelt sie in gewisser Weise. Das Wort Studie hat eine Doppelbedeutung. Es kann sein im Sinne einer Vorstudie, des Unfertigen, des noch weiter zu entwickelten. Studie kann aber auch den Begriff oder auch die Bedeutung haben, etwas, das in die Tiefe geht, etwas, das etwas weiterdenkt. Und wenn ich das Bild dann weiterdenke und näher anschaue, dann ist das, was hier als möglicherweise Vorstudie für die Kreuzigung verstanden wird, gleichzeitig ein Auferstehungsbild. Und im Bild ist etwas ausgedrückt, was ich mit Sprache nicht sagen kann. Und das ist auch ein Grund, warum ich in die Bilder ein Stück weit auch verliebt bin. Was ist der Auftrag von Ordensschulen, von kirchlichen Bildungseinrichtungen? Ich glaube, es ist der Auftrag, Abschied zu nehmen von den alten Bildern, neue Bilder zu malen. Die Zeiten, in denen man unbefangen von Gott reden konnte und auch von Kirche, die sind vorbei. Es bedarf also neuer Übersetzungshilfen, neuer Zugänge, neuer Bilder, auch in einer neuen Sprache, um die religiöse Musikalität zu fördern. Und so paradox das klingen mag, die Theologie und der Religionsunterricht sind mit dieser Aufgabe überfordert. Wir brauchen auch den Dialog mit und die Herausforderung durch die anderen Wissenschaftsdisziplinen und durch die Kunst. Wenn ich richtig sehe, ist die Form von Fächervernetzung, die die religiöse Dimension unaufdringlich, tastend und suchend in ein größeres Ganzes hineinwebt, im aktuellen Bildungsdiskurs kein besonders großes Thema. Umso unverzichtbarer sind katholische Bildungseinrichtungen. Sie sind ein guter Ort für dieses Gespräch, für dieses notwendige Ringen. Dankeschön.